Was macht man eigentlich mit 500 Milliarden Euro? Das ist die Frage, die die neue Bundesregierung beantworten muss.
Das Schuldenpaket ist nämlich durch den Bundestag gekommen und wir schauen, welche Regeln es da genau gibt.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Und diese Woche sprechen wir unter anderem über den Femizid in Gera und wie man Betroffenen wirklich helfen kann. Wir sprechen auch darüber, dass richtig viele Firmen Jobs streichen und was das für Berufseinsteiger heißt.
Und wo wir nicht drüber reden, ist Italian Brain Rot, auch wenn ich mich stark dafür eingesetzt habe, weil es bei mir TikTok die ganze Zeit vorkommt und ich das alles sehr lustig finde. Aber es ist kein News-Thema, habe ich mir sagen lassen, deswegen wird es nicht in dieser Folge vorkommen. Aber das Wichtigste als erstes, hallo Mia, du bist ganz neu hier im Podcast, schön, dass du am Start bist.
Hi Leo, ja, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken erstmal, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Wir starten rein mit dem Post auf Platz 1 und da geht's um einen Australier, der mehr als 100 Tage mit einem Herz aus Titan gelebt hat. Und ich liebe es, endlich sind wieder solche News in den Top 5 und nicht immer so super ernst wie in den letzten Wochen. Also worum geht's? Es geht um einen 40-jährigen Mann aus Sydney, dem wurde das Titanherz im November eingesetzt, weil er so schweres Herzversagen hatte, dass er nicht auf ein Spenderherz warten konnte. Und mit diesem Titanherz hat er dann eben die 100 Tage überbrückt, bis er jetzt ein Spenderherz bekommen hat. Und das ist wohl revolutionär, weil so lange konnte noch niemand mit einem Titanherz leben. Und vor allem krass, er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich auch verlassen und mit dem Titanherz relativ normal leben.
Im Moment sind solche Titanherzen aber als Überbrückung gedacht. Also die kann man jetzt im Moment noch nicht jahrelang im Körper lassen. Der Bedarf ist aber halt riesig, weil weltweit gibt es jährlich um die 23 Millionen Menschen, die ein Spenderherz brauchen. Aber ihr wisst, Spenderherzen bzw. Spenderorgane sind rar. Es gibt nur 6.000 Leute, die ein Spenderherz bekommen. Der Wissenschaftler Daniel Timms, der das Titanherz erfunden hat, der arbeitet jetzt daran, dass es eine dauerhafte Lösung sein könnte.
Ich finde es so geil, was es so für medizinischen Fortschritt gibt. Also das, keine Ahnung, aus Titan man ein Herz zusammenschrauben kann, das dann auch funktioniert. Das ist crazy, finde ich. Ich habe aber tatsächlich mal geguckt, weil ich den Namen so lustig fand. Herz aus Titan, das klingt, finde ich, so lyrisch, als wäre es so irgendwie eine Deutschrap-Line oder so. Und ich war mir sicher, dass es irgendeinen Song gibt, der so heißt. Und tatsächlich, es gibt einen Schlagersong, Herz aus Titan, das liebt dich 7 Leben lang. Toll, oder?
Super. Auf Platz 2 geht es um die Stadt Lübeck, weil die Küste dort abbröckelt und dann warnt die Stadt davor, bestimmte Küstenwege zu verwenden. Ganz akut gerade das Brottner Ufer in der Lübecker Bucht. Genau an einer sehr engen Stelle steht da ein Haus und das droht gerade sogar einzustürzen.
Genau, bei solchen Umweltnews im weiteren Sinne hat man ja immer sofort das Gefühl aktuell, dass es alles mit dem Klimawandel zu tun haben muss. Aber anscheinend ist es hier ein ganz natürliches Phänomen. Also einfach, weil durch die Stürme im Winter das Wasser drückt und dann Sand und Steine abgetragen werden, ist das jetzt halt so marode. Irgendwann ist diese Steilküste so instabil, dass sie abbrechen könnte oder abrutscht. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass durch den Klimawandel die Stürme stärker werden.
Auf Platz 3 geht es nochmal ganz kurz, versprochen, um die Ergebnisse der Bundestagswahlen. Ist ja schon ein Monat her, aber jetzt ist das endgültige Endergebnis da, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte ja gegen das Wahlergebnis geklagt. Das BSW wollte nämlich, dass die Stimmen nochmal neu ausgezählt werden, aber die Klage wurde abgelehnt und jetzt ist klar, das BSW kommt definitiv nicht in den Bundestag. Die Partei ist nämlich nur auf 4,981% gekommen. Also haben sie die 5%-Hürde ganz knapp verpasst. Aber 4,981 sind eben nicht 5%.
Die USA wollen gerade mehr Eier von Deutschland. Das kommt daher, dass in den USA ja gerade die Vogelgrippe herrscht. Dadurch sind Eier super knapp geworden und die, die man noch kriegen könnte, die sind einfach super teuer geworden. Ungefähr 6 Dollar für 12 Eier ist da der Kurs gerade. Deswegen versuchen die USA, mehr Eier aus dem Ausland zu bekommen, unter anderem eben auch aus Deutschland. Und diese Anfrage, die kam an den Bundesverband Ei. Wir haben uns ja ein bisschen im Team so ein bisschen über den Namen gefreut, muss man sagen. Aber naja, da Deutschland ungefähr ein Viertel der Eier selbst importieren muss, sagt dieser Bundesverband Ei eben, das wird sehr schwierig, da jetzt noch Eier von abzugeben an die USA.
Und auf dem letzten Insta-Post geht es darum, dass Trump mutmaßlich kriminelle Migrantinnen, vor allem aus Venezuela, nach El Salvador abgeschoben hat. Also kurze geografische Einordnung. El Salvador ist ein Land in Mittelamerika und Venezuela liegt in Südamerika, also im Norden von Brasilien. Und bei der Abschiebung geht es um 250 mutmaßliche Kartellmitglieder, die aus Venezuela und El Salvador kommen. Die US-Regierung sagt, dass diese Kartellmitglieder keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA hatten. Und sie sollen mutmaßlich zwei große Drogenkartelle angehören. Und Trump meint, dass die zwei Kartelle einen irregulären Krieg gegen die USA führen würden, teilweise auf direkte Anweisung der venezolanischen Regierung. Die venezolanische Regierung hat sich aber in der letzten Zeit geweigert, die Gefangenen selbst aufzunehmen. Und die USA und El Salvador haben einen Deal, dass El Salvador Gefangene aus den USA aufnimmt und dafür im Gegenzug Geld bekommt. Deswegen sind die jetzt da. Und der Präsident von El Salvador hat direkt auch heftige Videos von deren Ankunft in El Salvador veröffentlicht, beziehungsweise von Männern mit Hand- und Fußfesseln, die aus einem Flugzeug geführt werden. Sah ganz schön krass aus.
Voll. Also da sind jetzt Leute abgeschoben worden, eben nach El Salvador und an diesem Vorgehen, weil Trump hat diese Leute ja abgeschoben und daran gibt es halt super viel Kritik, weil einmal hat er dafür ein Gesetz benutzt, das eigentlich in den USA nur in Kriegszeiten angewendet werden darf. Nach diesem Gesetz kann nämlich der Präsident Menschen aus dem Ausland inhaftieren oder abschieben, ohne dass das ein Gericht entscheiden muss. Und dann gibt es eben noch einen zweiten krassen Kritikpunkt, nämlich, dass Trump sich mit dieser Abschiebung über eine Entscheidung vom Bundesgericht in Washington hinweggesetzt hat. Da hatte nämlich ein Richter eigentlich entschieden, dass Trump das Gesetz so gar nicht anwenden dürfe und die Abschiebung stoppen solle. Aber da waren die Flugzeuge anscheinend schon auf dem Weg nach El Salvador. Also hier ist die Gewaltenteilung einfach mal ausgesetzt worden.
Ja, und dann ist halt auch noch komplett unklar, ob die Menschen, die da abgeschoben wurden, auch wirklich Teil von einer Gang und kriminell sind. Also die Trump-Regierung ist da alles andere als transparent. Und BürgerrechtlerInnen bezweifeln das halt. Es gibt nämlich schon Einzelberichte, dass Männer betroffen sind, die in keiner Verbindung zur Drogenbande stünden.
Voll. Und das Ganze ist halt besonders hart, weil auch das Gefängnis in El Salvador stark kritisiert wird. Laut Human Rights Watch werden die Gefangenen dort teilweise gefoltert und bekommen nicht genug medizinische Versorgung. Die Zellen haben anscheinend keine Fenster und die Menschen müssen auf Metallbetten ohne Matratzen schlafen. Und es gibt keine Möglichkeit, Besuch zu bekommen. Also die Gefangenen, die sind dort komplett von der Außenwelt isoliert.
Bisschen unabhängig von der News, aber gab es diese Woche noch eine andere Meldung aus den USA, die dazu passt. Das Auswärtige Amt in Deutschland hat nämlich seine Reisehinweise aktualisiert. Also wenn ihr in die USA reisen wollt, dann müsst ihr stärker auf die Regeln achten, als das früher schon galt. Es gab nämlich jetzt mehrere Fälle, dass Deutsche in den USA in Verwahrungshaft genommen wurden, als sie eingereist sind. Und letztlich sogar abgeschoben wurden. Also zum Beispiel ein 25-jähriger Typ aus Sachsen-Anhalt, dem ist das passiert. Oder auch eine 29-jährige Tätowiererin aus Berlin, der vorgeworfen wurde, dass sie in den USA arbeiten wollte. Aber sie selbst sagt, sie wäre nur Touristin.
Das ist übelst krass. Ich kenne richtig viele in meinem Umfeld, die sich eigentlich überlegt hatten, in den nächsten Monaten oder Jahren mal in die USA zu reisen. Und die das jetzt nicht machen oder die zumindest sehr große Fragezeichen dran machen. Ja, weil, weiß ich nicht, will man vielleicht jetzt auch nicht da in Abschiebehaft genommen werden, wenn man als Tourist ins Land reisen will?
Nicht unbedingt, nein.
Am Dienstag hat der Bundestag das größte Schuldenpaket in seiner Geschichte beschlossen. Und ja, das wirklich in allerletzter Minute, weil eigentlich hatte der alte Bundestag schon seine letzte Sitzung gehabt. Aber bis der neue Bundestag am 25. März die Arbeit startet, kann dieser alte Bundestag eben noch Sachen entscheiden. Zum Beispiel jetzt mit dem 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz und der Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben.
Ja, ihr habt letzte Woche in der Folge auch schon darüber geredet, dass da sehr viel verhandelt werden musste. Vor allem auch mit den Grünen, bei denen gar nicht sicher war, ob sie da jetzt wirklich zustimmen würden. Letzten Endes haben sie aber zugestimmt, haben aber noch ein bisschen was an der Grundgesetzänderung rein verhandeln können. Und zwar von den 500 Milliarden Schulden müssen jetzt 100 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds KTF genutzt werden, also für den Klimaschutz. Und dafür, dass die Klimaneutralität bis 2045 auch wirklich erreicht werden kann.
Und es ging Ihnen ganz viel um das Wort zusätzlich, was da jetzt eben auch in dieser Grundgesetzänderung steht, also dass die Schulden nicht für Projekte genutzt werden dürfen, die eh schon geplant sind. Also das war ja die Sorge, dass es so ein Verschiebebahnhof wird, dass man Schulden nimmt, die man eh aufgenommen hätte oder Projekte damit finanziert, die eh geplant waren und so, und man dann Geld übrig lässt quasi und die woanders rausballert. Egal, muss man nicht verstehen, das ist jetzt auf jeden Fall ausgeschlossen mit diesem Wort zusätzlich. Und die Grünen können, glaube ich, ganz happy sein mit dem, was sie da rein verhandelt haben. Und sie haben am Dienstag die ganze Situation dann auch noch genutzt, um ordentlich auszuteilen. Und zwar vor allem gegen die Union mit dem Vorwurf, dass die Union parteitaktisch gehandelt hätte. Also, dass sie im Wahlkampf ja vor allem noch gegen die Schulden war, aber jetzt plötzlich eine komplette 180-Grad-Wende macht. Und ziemlich heftige Kritik kam zum Beispiel von Britta Hasselmann, das ist die Vorsitzende der Grünen-Fraktion.
Dass wir bei den Schulen endlich dazu kommen, zu sanieren, dass wir die Bahninfrastruktur, dass wir in Klimaschutz investieren, weil es Zukunft bedeutet. All das haben Sie kategorisch abgelehnt und meistens noch mit einer solchen Überheblichkeit und einem solchen Populismus, dass einem schlecht werden konnte, meine Damen und Herren.
Also es sind nochmal ordentlich die Fetzen geflogen. Am Ende war die Abstimmung dann aber doch sehr deutlich. Es gab nur jeweils eine Gegenstimme von Union, SPD und den Grünen. Ein paar Abgeordnete haben auch gefehlt. Maximal 31 Gegenstimmen hätten sie sich insgesamt aus ihren eigenen Parteien leisten können. Und da sind sie aber nicht dran gekommen.
Ganz final ist das Ganze noch nicht. Die allerletzte Hürde ist nämlich noch der Bundesrat, also das zweite deutsche Parlament neben dem Bundestag quasi. Da sitzen die Regierungen der Bundesländer drin. Und auch da müssen 2/3 zustimmen, wenn wir hier das Grundgesetz ändern wollen. Das gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass es da diese Mehrheit geben wird, weil die Bundesländer, wo Union, SPD und Grüne regieren, die haben zusammen schon fast 2/3 der Sitze im Bundesrat. Und die bayerische Landesregierung, wo noch die Freien Wähler mit drin sitzen, die hat auch schon angekündigt, dass sie dafür stimmen werden. Also das reicht für 2/3. Und wir nehmen den Podcast am Freitagvormittag auf. Spätestens heute Abend sollte es eine Entscheidung im Bundesrat gegeben haben. Das können wir jetzt natürlich nicht mehr abdecken.
Aber egal, jetzt daran können wir auf jeden Fall jetzt erstmal einen Haken machen. Diese Woche gab es in der Politik ansonsten noch 2 wichtige Sachen. Nämlich einmal zu Julia Klöckner von der CDU. Sie soll die neue Bundestagspräsidentin werden. Das ist ja das zweithöchste Amt in Deutschland. Platz 1 der Bundespräsident. Und der Bundeskanzler, über den immer so viel geredet wird, ist ja eigentlich nur Platz 3, auch wenn der in der Realität mehr Entscheidungsmacht hat eigentlich. Aber rein hierarchisch gesehen ist Julia Klöckner dann eben die Nummer 2 im Staat nach Frank-Walter Steinmeier. Bis jetzt hatte diesen Posten Bärbel Baas von der SPD, aber weil die stärkste Fraktion diesen Bundestagspräsidenten immer stellt, war klar, es wird jetzt jemand aus der Union. Und an der Entscheidung für Julia Klöckner gibt es jetzt eben auch Kritik, weil nicht alle sie für geeignet halten, vorsichtig gesagt. Sie war ja mal eine Zeit lang Landwirtschaftsministerin in Deutschland und da hat sie unter anderem ein Video aufgenommen, wo sie den Lebensmittelkonzern Nestlé dafür lobt, dass er angeblich Zucker, Salz und Fett in seinen Produkten reduzieren würde. Und das wirkte eben sehr Influencer- und werbungsmäßig und insgesamt haben viele das Gefühl, dass sie sehr nah an diesen großen Konzernen und vor allem eben Nestlé dran ist. So, aber gut, jetzt ist sie wahrscheinlich oder wird sie voraussichtlich Bundestagspräsidentin.
Und einen neuen Job könnte ab Juni auch Annalena Baerbock bekommen. Ihr kennt sie noch als Außenministerin für die Grünen. Aber sie könnte in New York bei den Vereinten Nationen ab Juni Präsidentin der UN-Generalversammlung werden. Das ist das zweithöchste Amt in der UN, nach dem Generalsekretär, aktuell ja Antonio Guterres. Und in dem Job würde sie die Sitzung der UN-Generalversammlung leiten, aber zum Beispiel auch versuchen, Mehrheiten bei Abstimmungen zu organisieren. Das Amt wird immer nur für ein Jahr besetzt. Annalena Baerbock hätte den Job also nur bis Sommer 2026. Und auch für diese Personalie gab es Kritik, weil der Job war eigentlich schon für Helga Schmidt reserviert. Die kennen wahrscheinlich die wenigsten, aber sie gilt als super erfahrene deutsche Diplomatin, die zum Beispiel auch für die EU mit dem Iran über sein Atomprogramm verhandelt hat. Die ist jetzt quasi ausgestochen worden von Baerbock und das finden halt viele unfair. Aber man muss auch sagen, dieser Job als Präsidentin der UN-Generalversammlung, der heißt vor allem, dass man da die Sitzung leitet und besonders viel entscheiden kann man in diesem Job eben nicht. In Gera in Thüringen soll ein Mann seine Ehefrau in einer Straßenbahn mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen haben und dann angezündet haben. Sie ist dabei lebensbedrohlich verletzt worden und Leute in der Straßenbahn haben dann den Notknopf gedrückt. Der Mann ist geflüchtet und der Straßenbahnfahrer hat mit einem Feuerlöscher die Flammen gelöscht. Die Frau wurde danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und der mutmaßliche Täter, ihr Ehemann, hat sich am Montag der Polizei gestellt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.
Genau, wir haben hier letzte Woche wegen des feministischen Kampftags ja schon mal über Gewalt an Frauen und Femizide gesprochen. Jetzt eben dieser heftige Vorfall. Viele Personen, darunter auch die Innenministerin Nancy Faeser, haben nach diesem Brandanschlag eben Gera gesagt, das wäre ein mutmaßlicher Femizid gewesen. Und deswegen wollen wir jetzt eben nach diesem Fall nochmal ein bisschen tiefer und länger über dieses Thema sprechen. Und zwar mit Justine Klatz-Otschig. Sie ist Kriminalpsychologin und arbeitet schon länger zu Themen wie Femiziden. Hi Justine.
Hallo, wunderbar, dass ich dabei sein kann.
Danke, dass du da bist. Also ich würde erstmal gerne nochmal über den Begriff selber sprechen, weil klar, das wird jetzt immer öfter so genannt. Man redet von Femiziden häufiger. Wir haben hier im Podcast auch schon drüber geredet. Und die Definition kennen, glaube ich, mittlerweile auch viele Leute, nämlich dieses Frauen werden getötet, weil sie Frauen sind. Ich finde aber, so hundertprozentig erklärt sich das für mich gar nicht. Kannst du nochmal genau erklären, was genau ist denn ein Femizid?
Tatsächlich ist ein Femizid dann vorhanden, wenn es ein Tötungsdelikt an einer Frau oder einem Mädchen ist, eben weil diese Personen weiblichen Geschlechts sind. Das sind Tötungsdelikte im Namen der Ehre. Das sind Tötungsdelikte durch Familienmitglieder oder durch Community-Mitglieder, weil es Frauen sind. Oder eben auch Tötungsdelikte von Nicht-Familienmitgliedern. Der sogenannte Intimizid, also ein Tötungsdelikt an der Intimpartnerin oder an der ehemaligen Intimpartnerin, ist streng genommen auch ein Femizid, allerdings spezifischer, weil wir hier andere Dynamiken haben. Tötungsdelikte an der Intimpartnerin sind häufig gekoppelt an Trennungsgeschehen, an heftige Kränkungen, an in vielen Fällen vorangegangene Gewalt in der Beziehung. Und deswegen sollten wir dieses Phänomen, finde ich, getrennt betrachten, obwohl es per Definition Teil der allgemeinen Tötungsdelikten an Frauen ist.
Trotzdem wird ja bei Femiziden dann auch immer dieses Wort Beziehungstat, Drama und so weiter genannt. Das, ja, das soll aber nicht passieren, oder?
Ich finde das ganz furchtbar, wenn wir von Familiendramen sprechen im Rahmen von Tötungsdelikten an Frauen oder an Kindern. Das lenkt den Fokus in eine ganz falsche Richtung. Gewalt an Frauen ist ein leider uraltes Phänomen, tief in unserer Gesellschaft verankert. Und auch die Tötungsdelikte an Frauen sind kein neues Phänomen und die haben wir immer gehabt. Und ich befürchte, das wird noch eine ganze Weile so weitergehen, dass wir eine doch fast recht stabile Ziffer haben von fast täglich ein versuchtes oder begangenes Tötungsdelikt an einer Frau innerhalb einer Beziehungskonstellation, Intimpartnerbeziehungskonstellation in Deutschland. Das ist sehr viel. Die Dunkelziffer in Bezug auf Gewalt an Frauen in Beziehungen oder Nachbeziehungen ist allerdings eine viel höhere.
Was nicht im Dunkeln passiert ist, die Tat in Gera war jetzt wirklich in aller Öffentlichkeit, in einer Straßenbahn am helllichten Tag. Das hat mich echt erschrocken und ich frage mich auch, hat der Täter da vielleicht sogar die Öffentlichkeit gesucht? Aber die Frage an dich, man hört das ja häufig, Dunkelziffer, das findet im Privaten statt. Wie viel davon findet denn privat statt und wie viel in der Öffentlichkeit? Hast du das Gefühl, da gibt es einen Wandel in den letzten Jahren?
Gewalt gegen die Intimpartnerin. Egal, ob es jetzt physische Gewalt ist, Kontrollverhalten, psychische Gewalt ist oder nach Trennungen Stalking, hat nach wie vor diesen Charakter des Privaten. Für die Betroffenen ist es häufig auch schambehaftet, schuldbehaftet. Also niemand möchte das gerne zugeben. Also ich glaube, das ist ein großes Problem, das wir haben, dass wir nach wie vor über Gewalt an Frauen in Beziehungen, aber auch Gewalt an Männern in Beziehungen nicht offen sprechen. Dass es nach wie vor etwas Tabueskes ist, dass es nicht offen diskutiert werden kann. Wenn wir sehen, dass Tötungsdelikte im öffentlichen Raum stattfinden, dann ist es tatsächlich nicht verwunderlich. Wir sehen das regelmäßig, weil wenn ein Mann beschließt, seine ehemalige Intimpartnerin zum Beispiel zu töten, dann können wir uns vorstellen, ist dieser Mann höchstwahrscheinlich an einem Punkt angelangt, in dem er auch nichts mehr zu verlieren hat. Das bedeutet, die Gefahr, überführt zu werden möglicherweise oder die Gefahr, entdeckt zu werden mit der Tat, ist irrelevant. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch gut in diesen Fällen von Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt, Stalking eine Risikoeinschätzung machen. Weil wir können mittlerweile erkennen, wann eine Person das Risiko in sich trägt, möglicherweise schwere, tödliche Gewalt anderen gegenüber anzutun, ob jetzt in der Wohnung oder im öffentlichen Raum.
Okay, das heißt, man kann das, also die Prävention stärken, oder verstehe ich das richtig? Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Also was müsste sich denn in Deutschland ändern, gerade in Strukturen und so, damit es weniger Gewalt an Frauen gibt?
Jetzt bin ich so ein bisschen wissenschaftlich gefragt, deswegen muss ich den Begriff Gewalt an Frauen ein bisschen präzisieren. Also grundsätzlich haben wir ein Thema mit dem Bereich Gewalt an Frauen. Wir haben allerdings, glaube ich, im Laufe der letzten tatsächlich 15, 20 Jahre gute Arbeit in Deutschland geleistet. Die Polizei ist viel stärker präventiv unterwegs. Betroffene Personen wissen, wohin sie sich wenden können. Die Zahlen nehmen zu, und ich glaube auch deswegen, weil wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind. Es gibt zunehmend Beratungsangebote für Betroffene, und das Thema rückt tatsächlich immer mehr, zwar in kleinen Schritten, aber doch kontinuierlich aus der Ecke des Privaten heraus. Das ist gut so. Was wir brauchen für die Prävention von schwerer, potenziell tödlich verlaufender Gewalt, ist eine bessere Netzwerkarbeit von Polizei, Beratungsstellen, Ämtern. Wir brauchen eine differenziertere Risikoeinschätzung, weil wir wissen, es gibt einen Unterschied in Fällen, bei denen Frauen nicht die Gefahr haben, getötet zu werden, trotzdem aber Gewalt erleiden und Unterstützung brauchen, ganz klar. Und den Fällen, die so heftig eskalieren, dass ein Tötungsdelikt möglich ist. Und da müssen wir präziser werden und genauer werden. Wir haben schon viel geleistet, aber wir haben noch viel Luft nach oben an der Stelle.
Da schließt sich aber auch direkt an, wie ich das selber erkennen kann, wie ich mich selber rausholen kann aus so einer Situation. Das ist ganz platt formuliert, so einfach ist es eben nicht. Aber Justine, was sind Muster im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, vielleicht auch bei meiner eigenen Beziehung, wenn ich die beobachte, wo ich aufmerksam sein sollte, dass geschlechtsspezifische Gewalt der Auslöser sein könnte und dass sich das auch verschlimmern könnte für mich?
Sollten wir selbst betroffen sein von Gewalt direkt, dann ist es häufig ein super mutiger und großer Schritt, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Und dennoch ist es der richtige Schritt. Beratungsstellen bieten häufig auch Unterstützung im ersten Moment auch anonymisiert an. Das heißt, ich kann mich dahin wenden, anrufen und muss nicht sagen, wer ich bin. Ich muss keine Details zu meiner Person offenlegen im ersten Moment, bis ich Vertrauen geschöpft habe. Und dann können die nächsten Schritte gegangen werden. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin in akuter Gefahr, sollte ich immer die Polizei rufen. Immer. Weil die Polizei mittlerweile gute Präventionskonzepte hat, gute Unterstützungsmöglichkeiten hat. Und da sollten wir weniger Scheu davor haben. Wenn ich jetzt allerdings mitbekomme, dass eine Freundin möglicherweise oder jemand aus meinem Freundes- und Freundinnenkreis von Gewalt betroffen ist, dann sollte ich zunächst mal die Person ansprechen, vertrauensvoll. Wohl wissend, dass Gewalt in einer intimen Beziehung super schambehaftet ist, auch für die Betroffenen. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen, weil Betroffene sich häufig die Frage stellen, warum bleibe ich noch in der Beziehung? Und schau, bei den anderen läuft es doch so gut, was ist mit mir nicht richtig, dass ich Gewalt erlebe in der Beziehung? Das heißt, im Freundinnenkreis ist es doch so hilfreich, wenn wir da sind, wenn wir zuhören. Ich finde nicht, dass wir unbedingt mit guten Tipps und Ratschlägen um die Ecke kommen sollten. Sowas wie trenn dich und mach das so. Das wird häufig nicht angenommen. Viel eher ist es besser, betroffene Personen darin zu unterstützen, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Vielleicht kann man ja auch begleiten.
Die Kriminalpsychologin Justine Klatz-Otschek, danke dir.
Ich danke euch.
In unserem Team, da arbeitet jemand, der gerade frisch sein Wirtschaftsstudium durchgezogen hat, und der meinte jetzt, seine Freunde machen sich gerade übelste Sorgen, weil es eben nicht so ist, wie alle die letzten Jahre gesagt haben, nämlich dass junge Leute sich alle Jobs aussuchen können, sondern gerade streichen ja ultra viele Riesenfirmen Arbeitsplätze zusammen. Also die Deutsche Bank zum Beispiel, 3.500 Arbeitsplätze, bei der Deutschen Bahn sind es 30.000 Arbeitsplätze und auch bei Siemens fast 3.000 Stellen. Und der Grund ist, dass alle Branchen halt irgendwie auf Sparkurs gehen. Und das macht natürlich übelst Angst, wenn man gerade eigentlich nach einem festen Job sucht oder gerade im Studium, in der Ausbildung ist, um irgendeinen Job anzufangen, mit dem man dann ja eigentlich irgendwann auch mal eine Familie gründen will oder so.
Eine Branche, die davon extrem betroffen ist, ist die Automobilbranche. Da gab es in den letzten Tagen einige schlechte Nachrichten. Unter anderem wurden erst bei Volkswagen ziemlich viele Stellen gestrichen, dann auch bei Porsche, bei Mercedes-Benz und diese Woche auch noch bei Audi. Und das ist nicht das Einzige. Viele deutsche Autohersteller melden außerdem starke Gewinneinbrüche. Audi redet dabei von 33% Minus, Mercedes meldet minus 28%, VW und Porsche minus 30% und BMW sogar minus 36%. Das ist ganz schön viel. Dabei ist die Autobranche in Deutschland ja die größte Industriebranche, gemessen am Umsatz. Und da arbeiten echt ziemlich viele Leute.
Also man kann auf jeden Fall sagen, die deutsche Autobranche steckt in einer Krise und dummerweise in einer, die vermutlich nicht so ganz so schnell vorbeigehen wird. Wir wollen uns diese Krise jetzt mal genauer angucken und fragen, was das eigentlich für die Leute bedeutet, die später mal in der Autoindustrie arbeiten wollen und jetzt gerade vielleicht in der Ausbildung stecken, wie gesagt. Und dafür haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Jakob Arnold vom Funk-Wirtschaftsformat Was kostet die Welt? Das hat gerade erst ein Video zu VW gemacht. Du bist also perfekt im Thema. Hi Jakob.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Wir haben es ja gerade schon gesagt, irgendwie gibt es in der Autoindustrie gerade nur schlechte Nachrichten. Warum brechen denn die Gewinne von den großen deutschen Autoherstellern so krass ein gerade?
Also nach meiner Beobachtung hat das vor allem drei Gründe. Zum einen kaufen einfach gerade weniger Leute ein neues Auto. Das ist vor allem in Deutschland zu beobachten. Das hat auch einfach mit der gesamten wirtschaftlichen Lage zu tun. Autos sind sehr konjunkturabhängig. Also wenn die Wirtschaft insgesamt gut läuft, dann kaufen sich die Leute ein neues Auto. Gerade ist da eher Zurückhaltung. Das heißt natürlich, dass die Fabriken dann nicht voll ausgelastet sind. Und das ist für die Marge ganz schlecht, weil ja weniger Autos auf die gleichen Kosten für den Betrieb von der Fabrik kommen. Zweiter Grund ist der chinesische Markt. Viele deutsche Autohersteller waren vor allem auf dem chinesischen Markt sehr stark. Da haben sich jetzt aber viele neue eigene Marken etabliert, die da sehr viele Marktanteile wegnehmen. Nur mal als Beispiel jetzt bei Volkswagen, weil da hatten wir jetzt auch gerade das größere Video zu gemacht. Da kamen in den letzten 4-5 Jahren, kamen da jedes Jahr 4-5 Milliarden Euro Gewinn alleine aus China. Und das war jetzt im letzten Jahr bloß noch 1,7 Milliarden. Und die Tendenz ist da weiter sinkend. Also da kann man sich einfach nicht mehr drauf verlassen, dass aus China die Gewinne kommen. Die Chinesen sind vor allem stark bei den E-Autos. Das ist so der dritte Punkt, denn da haben die deutschen Hersteller in den letzten Jahren sehr viel rein investiert, aber das lief einfach nicht so gut wie erhofft.
Wir haben es eben gesagt, die Automobilbranche ist gemessen am Umsatz die größte Industriebranche in Deutschland. Wenn da jetzt die Umsätze oder die Gewinne so einbrechen, was heißt das denn dann für die Wirtschaft vom Autoland Deutschland?
Ja, das ist genauso richtig, wie du es anmoderierst. Das heißt nichts Gutes für die Wirtschaft des Autolands Deutschlands, denn also es hängen ja unfassbar viele Jobs da dran, nicht nur bei den Autoherstellern selber. Also man geht so davon aus, wenn man alles mit reinbezieht, sind es ungefähr 2 Millionen Jobs, die an der Automobilindustrie hängen. Das sind die Automobilhersteller selber, das sind die Zulieferer, da bauen ja auch, die sind ja nicht so bekannt, aber da werden ja auch gerade sehr viele Stellen abgebaut. Also bei Bosch, bei ZF, bei Schaeffler, die haben alle in den letzten Monaten gemeldet, dass sie auch abbauen. Und dann natürlich auch andere Schlüsselindustrien, die die Automobilindustrie beliefern, also zum Beispiel die Chemieindustrie, da ist die Automobilindustrie ein sehr wichtiger Abnehmer. Und wenn die dann einfach, wie vorhin gesagt, weniger Autos bauen, dann brauchen die natürlich auch weniger Lacke, weniger Schaumstoffe. Und das geht dann zu allen anderen Industrien, ja, geht das dann so durch.
Was bedeutet denn das dann für den Arbeitsmarkt? Also genauer gesagt, wenn da jetzt so viele Stellen abgebaut werden, ist es ja offensichtlich schlecht für die Leute, die da jetzt schon einen Job haben, aber vielleicht ja auch gerade für die Leute, die vielleicht eine Ausbildung machen oder halt ein Studium oder so und sich überlegen, eigentlich in dieser Branche arbeiten zu wollen, oder? Weil die werden ja jetzt wohl nicht lauter Stellen abbauen und dann aber gleichzeitig neue Leute einstellen, oder?
Also ich denke, es ist vor allem für die, die in die Branche rein wollen, eher erstmal schlecht, weil es sind ja, also man hört dann immer Stellenstreichung, aber das heißt ja nicht, dass jetzt zehntausende Leute von heute auf morgen rausgeschmissen werden, sondern eher, dass man neue Stellen nicht besetzt, keine neuen Stellen schafft. Und ja, also dieses, wie die Automobilindustrie über Jahrzehnte vorher funktioniert hat, du steigst da mit 20 Jahren ein in der Abteilung, in die du reingehst und bleibst da dann dein Leben lang.
Und verdienst von Anfang an richtig viel Kohle.
Und hast einen Porsche vor der Tür stehen, oder? Also das ist doch das Bild.
Da muss man nur mal schauen, wie schön die Vorgärten in Wolfsburg so aussehen. Also dieses Bild, und dann bleibst du da bis zur Rente und bist auf deinem Posten, das wird wahrscheinlich in Zukunft so nicht mehr funktionieren. Also da wird man deutlich flexibler sein müssen, wenn man es überhaupt jetzt erstmal reinschafft in die Branche, wo ich jetzt aber auch denke, also es ist ja schon noch, sie suchen ja schon noch Leute, also es ist ja jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr möglich wäre. Aber ja, du musst dann flexibler bleiben, wie es ja in allen anderen Wirtschaftsbranchen auch so ist. Also ja, wie es jetzt in unserer Elterngeneration war, bleibt es eben nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt. Besonders extremes Beispiel dafür ist könnte man sehen in Osnabrück. Da steht ein kleineres VW-Werk, also eben auch wieder jetzt Volkswagen. Da steht ein kleineres VW-Werk, was aber langfristig nicht mehr weiter betrieben werden soll. Und da gibt es jetzt gerade Gerüchte, dass da Rheinmetall dieses Werk übernehmen könnte und dort eine Produktion für Militärfahrzeuge aufbauen könnte. Also da muss man dann eben flexibel bleiben.
Aber das ist ja ganz interessant, weil das würde ich, weil du, wenn du jetzt so einen Abgesang auf diese Branche irgendwie losgehst, kann es nicht auch sein, dass es entweder mit der Automobilbranche auch wieder besser wird, weil zumindest Leute wollen ja offenbar individuelle Mobilität haben. Und eben auch das andere, was du sagst, so, dass man einfach andere Jobs dann aus demselben Spektrum nehmen kann, weil ob da jetzt übers Lieferband irgendwie der neue Audi sonst was fährt oder ob da vielleicht irgendein Militärfahrzeug fährt und da wird ja gerade massiv rein investiert, kann es nicht für die Jobs dann auch sogar ganz stabil bleiben?
Also mit den Prognosen ist das immer so eine Sache, vor allem wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Aber ich glaube, du hast da völlig recht. Also ich würde da schon auch nochmal die Kirche im Dorf lassen. Also die deutsche Autoindustrie zum Beispiel ist jetzt wieder auf Volkswagen bezogen. Denen ging es in den 70er Jahren auch mal schlecht. In den 90er Jahren hatten sie auch Schwierigkeiten. Es kann auch einfach sein, ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, das ist konjunkturabhängig. Es läuft mal gut, dann läuft es mal schlechter. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es in den nächsten Jahrzehnten reihenweise hier die großen Automobilunternehmen in Deutschland alle pleite gehen. Also ich denke, das kann sich auch wieder zurechtruckeln.
Aber vielleicht nicht der beste Moment, um jetzt Maschinenbau anzufangen zu studieren, oder?
Naja, ist vielleicht nicht der beste Moment, um jetzt sich noch auf Verbrennungsmotoren zu spezialisieren. Aber die Unternehmen, zum Beispiel jetzt in die E-Mobilität, das ist ja die langfristige Zukunft der Autobauer. Da werden auch weiterhin gute Leute gebraucht.
Vielen Dank. Das war der Finanzjournalist Jakob Arnold. Das Video von Was kostet die Welt über Volkswagen klang ja sehr spannend. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Donald Trump und Wladimir Putin haben am Dienstag miteinander telefoniert. Und ja, dieses Telefonat, da wurde ziemlich viel Hoffnung reingesteckt. Auch weil von beiden Seiten im Vorfeld ja ziemlich viel versprochen wurde, was eben da gelöst werden könnte. Und besonders viel gelöst wurde allerdings nicht. Das Ergebnis war eher mau. Was schon mal ganz klar ist, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist damit auf keinen Fall beendet. Ein kompletter Waffenstillstand ist auch nicht daraus entstanden, sondern Putin hat sich nur bereit erklärt, 30 Tage lang nicht die Energieinfrastruktur der Ukraine zu bombardieren.
Ja, daraus ist aber nicht so viel geworden, weil Russland hat direkt in der Nacht nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin die Ukraine wieder mit Drohnen angegriffen und zwar auch die Energieinfrastruktur. Das meldet zumindest die Ukraine. Und Russland meldet wiederum, dass auch die Ukraine eine Ölpumpstation in Russland angegriffen hat. Also diese vermeintliche Einigung, die scheint leider schon wieder Schnee von gestern zu sein. Was genau Trump und Putin da eigentlich am Telefon vereinbart haben, das ist eh nicht so ganz klar. Die offiziellen Statements weichen an mehreren Stellen voneinander ab.
Ja, und so oder so, das große Ziel ist ja eigentlich eine komplette Waffenruhe. Die Frage ist aber, kommt die überhaupt? Also Putin hat nämlich eine ganze Reihe von Bedingungen genannt. Zum Beispiel, dass es keine europäischen Friedenstruppen in der Ukraine geben soll oder auch, dass die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine gestoppt werden sollen und dass auch keine Geheimdienstinformationen mehr weitergegeben werden sollen. Das hätte aber super schwere Konsequenzen für die Ukraine. Das heißt, darauf wurde sich jetzt nicht geeinigt.
Und dann hat Trump am Mittwoch auch mit Zelensky telefoniert. Da hat Zelensky grundsätzlich zugestimmt, dass auch die Ukraine 30 Tage lang keine Energieinfrastruktur angreift. Gut, haben wir ja gesehen, das hat leider auf beiden Seiten nicht funktioniert. Die meisten Reaktionen auf die Trump-Telefonate sind eh verhalten bis negativ. Also in der Ukraine glaubt man eben nicht dran, dass Putin wirklich einen Frieden möchte. Und zum Beispiel Boris Pistorius, unser deutscher Verteidigungsminister, hat das Trump-Putin-Telefonat auch als Nullnummer bezeichnet.
Es gibt mal wieder sehr düstere News aus dem Gazastreifen. Nach fast 2 Monaten Waffenruhe hat Israel nämlich wieder den Gazastreifen angegriffen. Aus der Luft, aber auch mit einer neuen Bodenoffensive. Ende Januar hatten sich Israel und die Hamas ja auf eine 6-wöchige Waffenruhe geeinigt. Wie es danach weitergehen sollte, das war aber noch offen. Und diese Waffenruhe, die ist dann schon am 1. März ausgelaufen und die beiden Seiten konnten sich aber auch seitdem nicht mehr auf neue Bedingungen für eine weitere Waffenruhe einigen und jetzt ist halt wieder eine Offensive losgegangen.
Ja, und der Premierminister Netanyahu von Israel, der will jetzt wieder militärischen Druck aufbauen, hat er mit den Offensiven ja gemacht. Er meint, dass er eben nur so die israelischen Geiseln, die in Hamas Gewalt sind im Gazastreifen, er will die Angriffe jetzt sogar noch verstärken. Aber dafür kriegt er von der israelischen Zivilbevölkerung und vor allem von den Angehörigen der Geiseln ziemlich viel Kritik, weil sie sagen, wenn Israel den Gazastreifen angreift, gefährden sie ja das Leben der Geiseln. Ja, in Jerusalem hat es deswegen auch starke Proteste gegen Netanyahu gegeben.
Genau, die Hamas hat die Bodenoffensive eine neue und gefährliche Verletzung der Waffenruhe genannt. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium sind mindestens 400 Menschen bei diesen Angriffen diese Woche gestorben, unter ihnen angeblich auch 183 Minderjährige. Unter den Toten sollen auch 5 führende Hamas-Mitglieder gewesen sein. Und es wurde auch ein UN-Mitarbeiter von einem Sprengkörper getötet. Also ja, die Hoffnung, dass die Waffenruhe zu längerem Frieden führt, die ist jetzt erstmal vorbei. Und Israel sagt jetzt, dass sie weiter angreifen würden, bis alle Kriegsziele erreicht seien.
Naja, für die israelischen Angriffe gibt es auch echt viel Kritik aus internationalen Reihen. Also UN-Generalsekretär Guterres meinte zum Beispiel, Israel solle unbedingt zur Waffenruhe zurückkehren. In Richtung der Hamas meinte er, sie sollen die Geiseln freilassen.
Genau. Die USA selbst sind sehr stark auf der Seite Israels, unterstützen, also Trump unterstützt Netanyahu. Wir können nicht sagen, wie es jetzt weitergeht, aber wir bleiben natürlich dran. Und damit ist jetzt Zeit für eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Frankreich bekommt die Freiheitsstatue aus New York nicht zurück. Klingt jetzt erstmal komisch, aber der Hintergrund ist der, ein französischer Europaabgeordneter, Raphael Glucksmann, oder wie man ihn auch immer aussprechen würde, hat in einer Rede gesagt, dass die USA die Freiheitsstatue verachten würden und sie zurückgeben sollen. Damit meint er, dass die USA nicht mehr die Werte vertreten würden, wegen denen Frankreich ihnen diese Statue überhaupt mal geschenkt hatte. Das war ja Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese Statue, die verkörpert ja vor allem die Hoffnung auf ein besseres Leben von EinwanderInnen und Trump geht jetzt ja super hart gegen EinwanderInnen vor. Auf die Idee, die Statue wieder zurückzugeben, hatte die Pressesprecherin vom Weißen Haus aber eher eine, ja, schnippische Antwort.
My advice to that unnamed low-level French politician would be to remind them that it's only because of the United States of America that the French are not speaking German right now. So they should be very grateful to our great country.
Also basically meinte sie damit den Ausgang des Zweiten Weltkriegs. Deutschland hatte Frankreich damals besetzt und die USA hat ja zu den Alliierten gehört, die den Krieg beendet haben und somit auch Frankreich befreit haben. Die Tribute von Panem kommen zurück. Okay, also als Buch. Es gibt nämlich einen neuen Band von der Autorin Suzanne Collins. Der heißt Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an. Und das ist ein Prequel zur Geschichte, die wahrscheinlich die meisten kennen. Das L im Titel steht übrigens für die römische Zahl 50, weil es geht in dem Band um die 50. Hungerspiele. Das sind die Hungerspiele, in denen Haymitch Abernathy als Tribut mitspielt. Das ist der Typ, den kennt ihr aus dem ersten Film oder ersten Buch, der Mentor von den bekannten Hauptcharakteren Katniss Everdeen und Peter Millar gewesen ist. Und er ist ja deswegen Mentor für die zwei gewesen, weil er selbst einmal die Hungerspiele gewonnen hatte. Und somit ist natürlich klar, dass Haymitch die Hungerspiele überlebt, aber seine Geschichte ist wohl trotzdem mega spannend. Die Autorin bleibt anscheinend bei ihrem Erfolgsrezept, denn es gibt natürlich wieder den brutalen Überlebenskampf in der Arena. Und ja, auch ein paar erschreckende Parallelen zu unserer echten Welt. Also der Kampf um Freiheit und die Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Das Buch wurde diese Woche auf Social Media mega gehypt. Und ja, wer nicht lesen mag, den Film dazu gibt's dann Ende 2026 auch im Kino.
Und wir schließen diese Folge mit einer Politik-News aus der Türkei ab. Da wurde nämlich der größte politische Gegner vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan, der heißt Ekrem İmamoğlu, festgenommen. Der ist auch der Oberbürgermeister von Istanbul und einer der wichtigsten PolitikerInnen der Oppositionspartei CHP. Und kurz davor hat er noch auf X eine Videonachricht gepostet, in der sieht man, wie er sich in einem begehbaren Kleiderschrank gerade seine Krawatte knotet. Und da wendet er sich an seine UnterstützerInnen.
Wir stehen einer großen Tyrannei gegenüber. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass ich nicht nachgeben werde. Ich liebe euch alle sehr. Ich vertraue mich meiner Nation an.
Imamoglu wird jetzt Terrorismus und Korruption vorgeworfen. Auch gegenüber 100 weitere Menschen wurden Haftbefehle erlassen.
Der Zeitpunkt der Festnahme ist für viele wirklich sehr verdächtig und politisch motiviert, weil diese Woche hätte Imamoglu offiziell als Präsidentschaftskandidat der CHP bei den nächsten Wahlen ernannt werden sollen. Erdogans Kritiker sehen darin eben einen weiteren Versuch vom Präsidenten, noch länger an der Macht zu bleiben und seinen größten Rivalen, der Imamoglu so wahrscheinlich ist, ausschalten zu wollen. Trotz des Demonstrationsverbots haben sich am Mittwochabend Tausende von Menschen in Istanbul und Ankara getroffen und gegen diese Festnahme protestiert. Das war's mit unseren Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Mia.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir sind weiter in unseren Tierheim-Tier-Info-Tierwochen. Und deswegen gibt's diesmal einen Hasensound. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwergmüsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
los.
Wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.